886 Radiothek.
Ich trinke gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechten Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Top-Themen des Tages und starten da mit einem Mann und seinen Firmen. Letzte Woche mal irgendein Thema und haben angekündigt, das wird auch immer wieder mal Thema sein, wenn es da ein paar Neuigkeiten gemeinsam gibt. Da werden wir uns das wieder anschauen. Und es ist schon wieder soweit. Schauen wir zum Beispiel zur Presse. Die schreibt da, Strafanzeige gegen René Benkos Signer eingereicht. Gibt da noch einen zweiten Artikel, den ich da mitnehmen möchte zu der Geschichte. Aber schauen wir mal zu den Strafanzeigen, auch bei uns gerade in den Nachrichten gehört. Da haben Investoren bei der WKStA eine Strafanzeige eingebracht und dringende Ermittlungen gegen den kollabierten Immobilienkonzern gefordert, sind aber nicht die einzigen. In dem akuten Fall dürfte es gehen darum, dass noch kurz vor der Insolvenz am 29. Dezember 662 Millionen Euro von der Signa Development an Anteilseigner und Schwesterngesellschaften festgestellt haben, also Transaktionen, und für die gibt es, so zumindest die Investoren, keine wirtschaftliche oder operative Rechtfertigung. Und das ist eben ein auffälliger Abfluss von Vermögen kurz vor der Insolvenz und deswegen hier jetzt quasi diese Klage eingereicht worden. Es wird auch behauptet von den Klägern, ein vermutlich vorsätzlicher Mangel an Transparenz im Vorfeld eben dieser Insolvenz gilt natürlich für alle Beteiligten und Unternehmen, auch die Unschuldsvermutung, ganz wichtig, muss man sich anschauen. Die WKStA sagt dazu auf Anfrage der Presse, man bekommt eigentlich laufend neue Anträge im Zusammenhang mit Signa und René Benko, die sind von unterschiedlicher Qualität und man will sich da auch nicht jetzt zu einzelnen konkreten Anzeigen äußern. Die gehen einmal ein bei der WKStA, dann schauen sie sich das an, ist da genügend Material vorhanden und Beweis, um einen Anfangsverdacht zu haben, dann zu ermitteln und dann im allerentferntesten Fall eine Anklage überhaupt einmal zu erheben. Das ist also der Prozess, der da startet, aber eben mehrere. Das ist, finde ich, spannend, dass da ganz viele neue Anträge reinkommen in diesem Fall. Und wir erinnern uns ja auch noch um einen auffälligen Geldabfluss von 300 Millionen Euro kurz vor der Insolvenz in Stiftungen, die der Familie Benko zuzuordnen sind. Also es dürfte sich viel getan haben.
Habe ich das richtig verstanden? Das heißt, die Vermutung ist, dass hier Vermögen in Sicherheit gebracht wurde.
Vor der Insolvenz.
Vor der Insolvenz, okay.
Das ist zumindest das, was jetzt hier behauptet wird.
Man das bei der Insolvenz muss das Vermögen dann quasi an die Gläubiger gehen in irgendeinem und davor springen wir es noch in Sicherheit.
Wenn man es noch quasi so in Socken bringen will. Das hier, wie gesagt, noch einmal, unsere Vermutung gilt natürlich, aber das hier einmal der Vorwurf, der im Raum steht, WKStA schaut sich all diese Vorwürfe an und prüft das dann. Aber es gibt noch auch eine andere, nicht ganz unspannende Geschichte, die sich gleichzeitig auftut. Schreibt die Kronenzeitung zum Beispiel, unter Überschrift bekam Kofag Förderung und Überschrift Benkos Chalet, Doppelpunkt, er war offenbar sein bester Gast. Und da geht's um das Chalet N. benannt nach seiner Ehefrau, eben aus dem Reich von René Benko. Und das hat 1,2 Millionen Euro Corona-Förderung bekommen. Sein Luxusressort in Lech, wo da steht, dieses Chalet. Und das, was jetzt hier die großen Fragen aufhört, recherchiert von Kronenzeitung und ORF gemeinsam, ca. 50% der Nächtigungen sind quasi privat oder geschäftlich, aber für die Zwecke von René Benko genutzt worden. Und das Sechs-Sterne-Ressort ist vorbehaltlich einer Widmung zum Hotel genehmigt worden, weil nämlich die Zahl der Zweitwohnsitze im Lech begrenzt werden sollte. Also dass man jetzt sagt, man hat einfach ein reiches Ressort für sich selber gebaut, man will eben weniger der Hotels haben, weniger Zweitwohnsitze, pardon, sondern eben mehr Hotels. Und dann ist aber die Frage natürlich, bei so einer Nutzung, wenn so viel Auslastung privat ist auf der einen Seite oder auf der anderen Seite zum Beispiel neben der auffälligen Nutzung ist das Hotel auch nicht öffentlich zugänglich, das würde dann der Widmung einer öffentlichen Liegenschaft eigentlich widersprechen. Und auch im Lockdown soll Benko im Chalet abgestiegen sein, wo Hotels ja eigentlich geschlossen sein sollten. Also dokumentiert März und April 2020. Das ist natürlich alles ein bisschen, wiederum wie so oft, eine schiefe Optik, ja, das Ganze. Und die Grünen haben sich da jetzt dieses Themas in dem anstehenden Kofag-Urschuss besonders angenommen und drauf geschaut. Und die Überschrift, auch die Grünen-Abgeordnete Nina Tomaselli sagt, die Benko war offenbar sein bester Gast. Mhm. Aus Lech selber heißt...
Sich selbst sein bester Gast.
War sein, ja. Genau, sich selber sein eigener Gast. Bürgermeister sieht da keinen Missbrauch. Einhaltung der strengen Richtlinien seitens der Gemeinde durch einen eigenen Kontrolleur laufend überprüft. Und da dürfte soweit alles passen. Also haben keine Hinweise auf eine missbräuchliche Verwendung des Hotelbetriebs Chalet N ergeben. Aber... trotzdem spannend, vor allem, weil auch Nina Marcelli von den Grünen sagt, das dürfte wohl nur die Spitze des Eisbergs sein, wenn man sich über die Luftschlösserproduktion von Benko anschaut. Interessant.
Ja, ja. Jedenfalls eine spannende Geschichte. Ja.
Es wird da, glaube ich, noch so viel Neues dazukommen an Geschichten und Informationen. Auch bei den Investoren wird jetzt teilweise schon ein Totalausfall ihrer Agenda befürchtet, weil immer noch nicht ganz klar ist, aufgrund dieser 1000 Firmen, wie groß eigentlich die Ausmaße dieser Pleite und Insolvenz sind.
Das ist unglaublich.
Also das wird noch Wochen und Monate dauern, glaube ich, bis das überhaupt irgendwie mal dann ein klares Bild ergeben kann. Vielleicht doch gar nie, was weiß man. Ja?
Gut. Bleibt zu hoffen jedenfalls.
Ja. Schauen wir weiter zu einer ganz anderen Geschichte, und zwar zur Jugend.
Ja genau, heute am 6. Februar ist der sogenannte Safer Internet Day. Und warum wir das brauchen, ein Safer Internet, vor allem für die jungen Menschen, hat jetzt eine Studie gezeigt. Die ist in Wien präsentiert worden. Und zwar sind da 400 junge Menschen von 11 bis 17 Jahren zum Thema Schönheitsideale im Internet befragt worden. Und die Salzburger Nachrichten titeln jetzt: Mehr als die Hälfte aller Jugendlichen will etwas am Körper ändern. Das weiß man ja schon seit längerer Zeit, dass Social Media auf die Selbstwahrnehmung und auf vor allem Schönheitsideale einen großen Einfluss haben kann. Und das sind wirklich schon fast, also schockierende Zahlen. 51% haben angegeben von den Jugendlichen, den Befragten, dass sie etwas am eigenen Körper ändern wollen. Und ich finde aber, die vielleicht spannendsten Zahlen für mich sind, dass ist schon ein zumindest theoretisches Bewusstsein auch unter den jungen Menschen herrscht, was für einen Einfluss Social Media haben kann. Also zum Beispiel über 70% haben angegeben, dass Fotos und Videos in den sozialen Medien zu vergleichen mit anderen Gleichaltrigen führen. Über fast 2/3 haben angegeben, Social Media generell übt einen Einfluss auf die Selbstwahrnehmung aus, und 3/4 haben gesagt, ja, Beauty- und Fitness-Influencer haben einen großen Einfluss auf ihre Selbstwahrnehmung. Und sogar über 1/4 haben angegeben, haben negative Folgen betont und gesagt, nach dem Scrollen durch diverse Social Media Feeds fühlen sie sich schlecht. Das heißt, es gibt zumindest theoretisch dieses Bewusstsein. Und das gibt es, glaube ich, auch schon länger. Also ich beschäftige mich auch schon länger mit dem Thema, und es gab schon vor Jahren mehrere Artikel dazu, aber es hört einfach nicht auf. Also das hört bei diesem theoretischen Bewusstsein, hört es irgendwie auf, und dann entsteht kein Effekt daraus. Und rund die Hälfte, also über 50%, haben eben angegeben, aufgrund entsprechender Bilder schon etwas am eigenen Aussehen geändert zu haben, und haben auch schon Produkte von Influencern und Influencern gekauft. Und es ist jetzt halt wirklich die große Frage, was macht man da? Also wie führt es dazu, dass dieses theoretische Bewusstsein, dass man
umgesetzt wird.
Genau, auch umgesetzt wird. Und sagt, okay, vielleicht scroll ich jetzt nicht ein bisschen länger durch, oder ich gehe bewusster mit dem um. Ein Vorschlag, der da kommt, ist, dass bearbeitete Bilder gekennzeichnet werden. Dass einfach gekennzeichnet wird, wo liegt eine Bearbeitung drauf und was ist wirklich ein echtes Foto. Glaube ich, müsste man sehr genau definieren, wo man da, wenn man quasi jetzt einfach nur einen Filter drauf legt oder den Kontrast ein bisschen erhöht. Oder ob, ich meine, Photoshop geht ja schon extrem weit teilweise. Also das ist wirklich sehr, sehr beunruhigend, finde ich eigentlich fast. Viele sagen, Eltern sollten eine Schlüsselrolle spielen. Da fehlt aber oft auch die eigene Kompetenz bei den Eltern, also die Internet- und Social-Media-Kompetenz. Ja, muss man auf jeden Fall drüber reden, wie es da weitergeht. Also Social-Media-Konsum, ich merke es bei mir selbst auch oft, dass mich einfach dann, dass ich zwar weiter scroll, aber irgendwie schon selbst davon genervt bin.
Problem an der Sache ist, das wird auch immer klarer inzwischen, also das wird auch in mehreren Studien inzwischen festgestellt, Social-Media-Nutzung, dieses Scrollen, ist eine Sucht. Das ist ein tatsächlich, also das wird immer mehr der Konsens, dass das eine echte Sucht ist und Social Media damit auch die Probleme von Süchten haben, die es gibt, die ungesund sind. Das ist ähnlich wie bei allen anderen Süchten eigentlich. Die meisten, wenn sie alkoholsüchtig sind, wissen, dass es nicht gescheit ist. Ja. Machen es aber trotzdem, egal in welchem Ausmaß. Und wenn die Leute einfach das Gefühl haben, also es ist ständig dieser Zwang, zum Handy zu greifen, das werden ganz viele von euch selber merken, dieses schnell einmal in irgendeinem stillen Augenblick sofort Handy schauen, sofort irgendwas scrollen müssen. Weil ich muss wieder scrollen.
Irgendein Reiz. Und du merkst dir das aber nicht einmal.
Sogar wenn du es merkst, sagst du, ja, ey, fertig.
Oder das.
Leute in Gesprächen, wenn du sitzt und es ist eine Sekunde still an einem Tisch, nehmen dir das Handy und scrollen irgendwas. Mhm. Obwohl keine Benachrichtigung da ist, obwohl nichts aufgeploppt ist, kein Anruf.
Ja.
Aber ich muss einfach, ich schau mal. Ja. Also, dass das offensichtlich ein richtiges psychologisches Gesundheitsproblem ist, ist das eine. Der Effekt mit der veränderten Körperwahrnehmung ist etwas, das hatten wir vorher schon. Es gab schon vor Jahrzehnten, bevor es Social Media gab, Scam-Leute, die mit Fake-Produkten gesagt haben, wenn du das nimmst, am Wochenlang oder am Monat lang schaust du so und so gut aus. Da ist es halt verstärkt. Ja? Es kommt dadurch stärker zum Ausdruck und hat auch größere Effekte. Es ist aber nichts Neues per se, aber es verstärkt das Ganze nur. Aber das Grundproblem tatsächlich, und das wird immer mehr auch eine Erkenntnis, die die Forschung hat, Social Media, dieses Smartphone, diese Dinger sind fucking gefährlich. Und zwar richtig für die Gesundheit der Menschen, der Jüngsten wie auch der Erwachsenen. Ja. Diese Handysucht merkst du bei fast allen Leuten inzwischen. Ja, in fast allen Altersgruppen. Also ein riesengroßes Thema, ein riesengroßes Ding. Und ja, da wird noch viel drüber zu reden sein. Frage ist, kriegt man es wieder weg? Also mal, es ist so weit verbreitet,
dass
die Frage ist, wie willst du es tun?
Ja. Und es ist auch schwierig, wenn du jetzt deinem Kind sagst, sei weniger am Handy oder das verbietest, dann schließt das ja de facto auch von diversen sozialen Interaktionen aus.
Ja.
Die viel über Social Media stattfinden.
Auf der einen Seite ja. Und auf der anderen schwierig, wenn du es ihm sagst, während du selber gerade am Handy scrollst.
Ja, genau. Das ist natürlich auch eine Vorbildwirkung haben. Ja.
Problem. Gut, andere Geschichte haben wir noch. Sarah?
Und zwar geht's um etwas, das seit gestern in Österreich zu sehen ist oder passiert ist. Amazon Prime Video, die wichtigsten Antworten zur neuen Werbung. Das ist ein Artikel, der zu finden ist auf standard.at. Denn eben seit gestern schaltet Amazon in Österreich Werbung auf Prime Video, also in einem Abo, für das Kunden bereits bezahlen. Und da hat der Standard eben die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Man kann eben zusätzlich zum Abo, kann man ja dann auch Inhalte kaufen oder leihen. Das geht ja. Und da soll dann aber auch mit dem Abo keine Werbung gezeigt werden, aber wiederum bei Live-Events wie Sportübertragungen sehr wohl, auch trotz der zusätzlichen Gebühr. Und da wären wir eh auch schon bei den Kosten. Das aktuelle Abo kostet 8,99 pro Monat mit einem Aufpreis, dass es werbefrei wird, macht das dann rund 12 Euro. Das kostet nämlich 2,99 pro Monat mehr. Und die offizielle Begründung von Amazon ist, das ermöglicht es uns weiterhin in attraktive Inhalte zu investieren und diese Investitionen über einen langen Zeitraum weiter zu steigern. Trotzdem wird aber vermutet, dass nur wenige der über 200 Millionen Prime-Kunden ihre Mitgliedschaft kündigen werden, weil es geht ja dann nicht nur ums Filme schauen, sondern da gibt es ja mehrere Features. Man kann ja dann auch schneller Versand beim Online-Shopping, Zugriff auf Musikstreaming-Dienst. Also da ist ja einiges mit dabei in dem Topf. Was ich aber auch spannend finde, ist die Frage, kann man sich rechtlich dagegen wehren? Und die Stiftung Warntest in Deutschland hat tatsächlich das Vorgehen Amazons als rechtswidrig eingestuft. Bei der monatlichen Aufzahlung handelt es sich faktisch um eine Preiserhöhung für ein bestehendes Abo und eine solche sei bei laufenden Verträgen ohne Zustimmung der Kunden nicht möglich. Das heißt, auch in Österreich, der Verein für Konsumentenschutz überlegt da tatsächlich jetzt auch rechtliche Schritte gegen Amazon Prime Video zu starten und einzulegen. Grundsätzlich die Frage, wie kommt das bei der Kundschaft an? Nona nicht. Die Klarheit findet das nicht gut und es hat auch das Medium Techbook eine Umfrage gestartet mit 30.000 Personen. 56% haben da gesagt, sie bleiben beim alten Abo und lassen die Werbung lieber über sich ergehen, als dass sie den Aufpreis zahlen.
Mhm. Ja, also muss man sagen, an Geld mangelt es ja Herrn Bezos nicht unbedingt.
Wenn es eine Firma auf der Welt gibt, die nicht mehr Geld braucht.
Allerdings, die Sparte Streaming läuft eigentlich so gut wie noch nirgendwo richtig profitabel. Ja. Also das Ding ist einfach nämlich, wenn du jetzt da rechnest, wie viele Milliarden die einnehmen damit, monatlich, wenn man es so hochrechnet, müsste man sagen, na Alter, wie soll das sein, wie können die nichts verdienen? Aber wenn man sich das Sortiment anschaut, was die da haben an Menge im Verhältnis zu, wie viel man insgesamt zahlt. Man erinnert sich an Zeiten, wo man zu WDD gegangen ist, was man pro Film gezahlt hat jedes Mal.
Ja, absolut.
Und da sind halt einfach viele Sachen dabei, deswegen so richtig rentabel rennt das eigentlich, also auf Netflix nicht, auf Disney Plus schon gar nicht.
Ja.
Es rennt wirklich nirgendwo rentabel, interessanterweise. Man sollte meinen, zahlt ja jeder dafür. Aber nein. Naja, werden Sie sehen, ob sich dann die Abozahlen erhöhen oder senken, wenn Sie halt jetzt Werbung spielen oder noch mehr verlangen.
Schauen
viel Spaß.
Schauen wir, was ist.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio886.at. 886!